Heute habe ich ein Thema, was sich auf den ersten Moment oder auf den ersten Satz erstmal schlimm anhört. Und mir geht es heute Morgen um das Thema Leiden. Warum leiden wir? Wozu ist Leiden da? Warum haben wir überhaupt Leiden in unserem Leben? Und die Bibel sagt einiges darüber. Und du wirst überrascht sein, dass die Bibel sagt, dass Leiden gut ist. So verrückt es klingt, aber es ist gut. Und gleich vorweg, ich habe es, glaube ich, auch schon mal gepredigt, es gibt zwei Arten von Leiden in unserem Leben. Das erste Leiden ist nicht von Gott, das zweite Leiden ist von Gott. Das erste Leiden ist meistens, wenn wir leiden um unseres Stolzes willen, wenn wir leiden um unseres harten Herzens willen, wenn wir leiden wegen Unvergebenheit, wenn wir leiden, weil wir unsere Wege gehen. Und all dieses Leid, was wir haben, weil wir etwas entschieden haben oder falsche Wege gehen, ist immer ohne Frucht. Hört ihr zu? Ich sage nicht ohne Resultat, aber ohne Frucht. Leiden um unseres Willen, um unseres Stolzes Willen, hat keine Frucht. Es ist tot. Es ist ein toter Baum. Aber es hat Resultate. Meistens nicht gute. Es bringt viel Schmerz und Leid. Oder das Leid wird noch größer. Und dann gibt es ein Leid, das wir haben, wo wir leiden um Gottes Willen, weil Gott es will, weil Gott es zulässt, weil Gott etwas in unserem Leben verändern will, weil Gott etwas in unserem Leben herauskristallisieren will oder wo wir um des Herrn Willen leiden. Versteht ihr? Nehmen wir mal an, du schminkst dich mega, ziehst dich toll an und gehst jetzt auf eine Hochzeit und denkst, du bist der Schönste, die Schönste dort. Aber du hast voll ins Falsche gegriffen und alle machen sich lustig über dich. Du siehst aus wie so ein 70 Jahre John Travolta und alle machen sich lustig über dich und lachen dich aus. Dieses Leiden ist mit Sicherheit nicht von Gott. Korrekt? Versteht ihr? Aber es gibt ein Leiden, wo vielleicht Gott sagt, geh auf die Hochzeit und erzähl dem einen Tisch, wo du sitzt, erzähl da von Jesus. Und jetzt wirst du ausgelacht, auf den Arm genommen und nicht ernst genommen, da leidest du auch, korrekt? Aber dann leidest du um Christi Willen. Und dieses Leiden um Christi Willen, egal wie das aussieht, egal wo das ist, bringt immer Frucht. Seid ihr da heute Morgen oder seid ihr tot? Seid ihr da? Amen. Wenn du leidest um Christi Willen, bringt es immer Frucht. Hat Christus seine Leiden, hat es Frucht gebracht? Dann wärst du heute Morgen nicht hier, wenn sein Leiden nicht Frucht gebracht hat. Sein Leiden hat Frucht gebracht. Hat das Leiden von Judas Ischariot Frucht gebracht? Nein, es war umsonst. Er hat sogar sein Leben verloren, ist in die Hölle gegangen. So, wichtig für den Anfang, dass wir das erstmal verstehen. Und ich habe ein bisschen längere Einleitung. In 1. Timotheus 3, Vers 1. Und das habe ich auch schon ein paar Mal gepredigt. Aber heute möchte ich es als Einleitung benutzen. Und da werdet ihr feststellen, dass die Bibel aktueller ist als die Zeitung von morgen. Das verstehen manche Leute nicht. Aber wo ich das vor 30 Jahren anfing, das erste Mal zu lesen, habe ich gedacht, boah krass, haben die heute Morgen die News, die Schlagzeilen von der Bildzeitung gelesen? Die Bibelschreiber, Paulus an Timotheus, hat er die Bildzeitung gesehen, prophetisch? Ich dachte, boah, wie beschreibt es unsere Zeit so genau? Und heute, 30 Jahre später, muss ich sagen, wow, es beschreibt die Zeit, in der wir leben, noch genauer, noch expliziver, noch genauer einfach. Und da heißt es in Vers 1, und ich lese aus Neues Leben vor, ihr habt dann die neue Genfer dort, ist ein kleines bisschen anders, aber ich hoffe von ganzem Herzen, dass es die bald online gibt. Und dann kaufe ich die sofort. Okay? Und da heißt es, 2. Timotheus, sorry, habe ich mich verquasselt. Und bei mir heißt es, außerdem sollst du wissen, Paulus schreibt an Timotheus, was sein Schüler war, was sein Nachfolger war, was sein Jünger war, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Und es liest sich super, gell? Vor allem, wenn man weiß, dass wir gerade in dieser Zeit sind. Es werden schwere Zeiten kommen. Es könnte man schon wieder resignieren, den Kopf in den Sand stecken und sagen, ist ja alles für nichts. Aber wir wissen ja, dass unser Gott treu ist, dass er bei uns bleibt, uns nie verlassen und versäumen wird und dass er uns durchträgt durch diese Zeit. Amen. Halleluja. Aber du sollst wissen, dass in diesen letzten Tagen schwere Zeiten kommen werden. Und ihr wisst ja, ein Tag ist vor Gott wie 1000 Jahre wie ein Tag. Wir denken, oh, das ist ja 2000 Jahre her. Für Gott ist gerade mal 2 Tage her. Und 2 Tage ist nicht lang. Für uns auch nicht, oder? Aber wir lesen es aus der Sicht des Geistmensch. Vers 2. Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden selbstsüchtig sein und geldgierig. Ist das nicht interessant? Gibt es eine bessere Beschreibung mit dem ersten Satz für die Welt, in der wir gerade leben? Wisst ihr, um geldgierig zu sein, muss es Geld geben. Und es gab noch nie so viel Bargeld im Umlauf wie aktuell auf der ganzen Welt. Und nur 4%, glaube ich, von dem Guthaben, was es gibt, ist in Bargeld. Der Rest ist nur auf dem Konto. Das sind virtuelle Zahlen. Das ist wie wenn du einen Kredit machst, 10.000 Euro für ein Auto, und dann überweist du das von deiner Sparkasse zum Autohaus. Das Autohaus hat die Scheine nie gezählt, aber sie sind angekommen. Das ist virtuelles Geld. Und trotzdem gab es in der Geschichte der Menschheit noch nie so viel Millionäre und Billionäre wie in dieser Zeit. Wir leben in einer Geldzeit, in einer Zeit, wo sich alles ums Geld dreht wie noch nie zuvor. Früher haben die Leute irgendwo im Dorf gelebt, in irgendwelchen Tälern. Da ging es darum, dass die Tiere gesund sind, dass die Tiere über den Winter kommen, dass das Futter reicht. Da war Geld kaum wichtig. Das spielte kaum eine Rolle. Heute dreht sich alles ums Geld. Und es ist so interessant, dass schon vor 2000 Jahren Paulus das prophetisch sah, wie es aussieht in unserer Zeit. Ist das nicht interessant? Und alle Menschen, mit denen du redest, geht's immer ums Geld. Die einen haben zu viel, die anderen zu wenig. Die einen machen sich Sorgen, weil sie kein Geld haben und fragen sich, wo kommt's her? Die anderen, die zu viel Geld haben, fragen sich und machen sich Sorgen, was mache ich mit dem vielen Geld, dass es nicht wegkommt? Sorgen, Sorgen, Sorgen um das Geld. Und sie werden selbstsüchtig sein. Selbstsüchtig heißt, ich, mich, mir und meins. Alle meine Gedanken, alle meine Sorgen, alle meine Wünsche, alle meine Hoffnungen, mein tägliches Denken 24/7 dreht sich nur um mich. Und so lernt man einige Leute kennen, die genauso drauf sind. Ja, sie bauen ihr Leben, wie wenn sie ewig leben. Ihr Haus, wenn du es anguckst, ihren Garten, ihre Rente, alles ist, wie wenn sie ewig leben. Und doch kann es plötzlich vorbei sein, gell? Die Bibel sagt, du narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Hast eine neue Scheune geplant. Hast ein neues Offshore-Konto geplant. Und hier sehen wir das. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig und sich selbst lieben und das Geld lieben. Und Jesus war so klar und hat gesagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht Mammon dienen. Mammon ist der Oberdämon über den Finanzen. Und du kannst nicht mir dienen. Entweder dienst du mir und wirst Mammon verachten und hassen, oder du dienst Mammon und wirst mich verachten und hassen. Und wir lesen es heute, was wir hier lesen. Denken wir an die Leute in der Welt, da ist es uns relativ klar, aber ich sage dir auch, viele Christen leben so. Viele Christen leben so. Sie leben, rennen dem Geld hinterher, ihr ganzes Leben. Jesus spielt eine untergeordnete Rolle. Jesus ist nicht die Nummer eins. Ihr ganzes Streben und Denken ist der ganze Tag nur Money, Money, Money. Und alles andere lesen wir auch in die Richtung. Sie werden stolz und eingebildet sein. Noch nie war die Menschheit so stolz wie heute. Jeder ist stolz auf sich. Jeder macht ein Knutsch-Selfie. Kann ich schon immer sehen mit dem Entenschnabel. Wann du das Internet einschaltest, überall ist, weiß ich gar nicht mehr. Jeder denkt, er ist ein Star. Jeder meldet sich irgendwo an. Er kann toll tanzen, er kann toll singen. Wenn du es dann siehst, kriegst du Augenkrebs, weil es kaum aushältst, was das für Bewegungen sind. Aber die sind völlig überzeugt, dass sie was drauf haben. Wisst ihr, wo das herkommt? Wo die Wurzel ist, ist die Selbstüberschätzung, ist der eigene Stolz. Großtuerisch und arrogant. Ist das nicht interessant? Es öffnet uns die Augen. Es öffnet uns die Augen. Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Fing schon 68 an mit den Revolutionen, eigentlich auch schon früher. Aber 68 ist es extremst an die Öffentlichkeit gekommen. Alles, für was die Eltern standen, war falsch. Alles, für was die Eltern standen, war schlecht. Ist das interessant? In den 60er Jahren fing die Politik an, den deutschen Frauen zu sagen, sei keine Mutti, Mutti sein ist langweilig und oldschool. Mach dich beruflich frei, verwirklich dich, werd Sekretärin, werd irgendwas, mach was aus dir. Und heute fehlen uns Millionen von Kindern, weil diese Leute nur an sich gedacht haben und Mutti sein war schlecht, obwohl es der größte Job der Welt ist. Es ist der erfüllendste Job der Welt, Mama zu sein. Es ist das größte Glück auf Erden, Mama zu sein. Und die Menschheit hat angefangen, und vor allem in Deutschland, Deutschland ist immer fruchtbares Feld für den Feind, ganz extrem. Und heute holt man Millionen von Moslems in dieses Land, und die Ironie in der Geschichte wird sein, genau die, die so links gerichtet sind und diese Ideologie vertreten, werden von denen gefressen werden, die sie geholt haben. Wenn der Islam hier die Hand übernimmt, dann schnipp schnapp rüber ab, das sage ich euch. Da ist nichts mehr mit lustig und Emanzipation und etc. Gar nichts ist da mehr. Und hier sehen wir, sie sind den Eltern ungehorsam. Wisst ihr, das ist schon, oder ist eigentlich das erste Gebot mit Verheißung in der Bibel, ist Ehre Vater und Mutter, auf dass es dir wohle geht und du lange lebst. Ich habe die Woche eine Sendung gesehen über psychisch kranke Kinder. Wirklich Wahnsinn. Mit 15 Jahren drogensüchtig, Alkoholkarriere hinter sich, zig Abtreibungen und die Eltern sind blöd. Und natürlich gibt es auch blöde Eltern, wenn ich mal das Wort so benutzen darf. Aber wir leben in einer Zeit, wo der Teufel genau weiß, aus kaputten Familien kommen kaputte Kinder werden kaputte Erwachsene gehen in eine Ehe, was nicht funktionieren kann, weil zwei kaputte nichts Gutes hervorbringen. Und das haben wir alles. Okay, undankbar sein. Auch das ist extremst verbreitet in der Welt, aber auch in Gemeinden. Du hilfst Leuten manchmal über Jahre und am Ende kriegst du nur den Mittelfinger. Und du bist der böseste Pastor auf der Welt und du verstehst nicht warum. Ist interessant, oder? Es gibt Leute, denen musst du immer wieder helfen. Die können nicht alleine stehen. Manchmal ist es okay, manchmal ist es nicht okay. Aber diese Undankbarkeit ist auch etwas, was wirklich nicht Jesus dient, ist auch nichts, was dir dient. Wenn man undankbar ist, ist es gefährlich. Und weder Ehrfurcht kennen sie. Ja? Ich sag mal so, sie sind undankbar. Nichts wird ihnen heilig sein, heißt es hier. Nichts wird ihnen heilig sein. Schalt mal deutschen Fernsehen ein. Du siehst wirklich nur noch Homosexuelle, entweder Moderatoren oder Schauspieler oder Quizteilnehmer, nur noch Homosexuelle und Comedians. Und was machen die Comedians für Witze? Über Jesus. Schalt ein. Noch nie gab es eine Zeit in der Menschheit, wo so viel Witze über Gott, den Himmel und Jesus gemacht wurden, wie gerade jetzt und vor allem in Deutschland, Leute. Macht euch mal Gedanken drüber. Erzähle ich Mist oder stimmt's? Ihr kennt's, ihr wisst's. Und wisst ihr, manchmal musst du aufpassen, manchmal ist es auch in der Gemeinde. Wir müssen aufpassen, was reinkommt und was wir rausfiltern, was wir zulassen und was wir sagen, nein, das ist nicht für mich. Richtig? Wisst ihr, Geld an sich ist nicht schlimm. Geld ist nicht schlimm. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels, sagt die Bibel. Die Liebe zum Geld. Weil entweder liebst du Gott oder du liebst das Geld. Liebst du Gott, dient dir das Geld. Liebst du das Geld, dienst du nicht mehr Gott. Ganz einfach. Viele Prediger fallen, sobald sie eine Riesengemeinde werden, die Millionen fließen, ganz oft kippen die ab. Ganz oft. Warum? Weil sie vorher nicht gewusst haben, ich mache jetzt eine Schutzmauer um mein Herz beim Thema Geld. Da ist es nämlich gut. Ich lasse das Geld mich nicht leben oder mich beherrschen. Okay? Nächster Vers 3. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit, heißt es bei mir. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch. Ja, da geht's noch weiter. Seht ihr, also mir gefällt's hier gerade besser im neuen Leben. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Merkt ihr schon, wie das wieder ein Kreis ist? Wer lieblos ist, wer sich selbst nicht liebt, wer seinen Nächsten nicht liebt, wer Gott nicht liebt, ist nicht bereit zur Vergebung. Stimmt das? Mein Nachbar, mit dem ich mich vor 2 Jahren versöhnt habe, hat uns 6 Jahre lang bekämpft. 6 Jahre. Morgen zum 5 den Rollladen raufgerissen, abends um 1 runtergerattert. Jedes Mal stand ich im Bett vor Schreck. geraucht, dass es immer reinzieht, Partys gefeiert im Garten, fast jedes zweite Wochenende mit zig Leuten, mit Alkohol und Gelächter und 6 Jahre lang. Jeden Samstagabend und ne, morgens muss ich raus, hier, muss hier sein. Und Dinge gemacht, die anderen will ich gar nicht alle nennen, aber es war für uns eine mega Herausforderung. Und trotzdem, als er mir die Hand zur Freundschaft reichte, habe ich sie nicht ausgeschlagen. Ich sagte auch warum, weil wir nur Vergebung haben. Wenn du eine bessere Idee hast, eine bessere Lösung, sag es mir. Wisst ihr, ich sage euch so oft, und es ist so wichtig, dass ihr das begreift, Vergebung ist nicht eine Option. Die meisten Menschen gehen durchs Leben und auch Christen gehen durchs Leben. Ich habe manchmal Gespräche mit Christen, da stellt es mir die Haare, aber nicht vor Freude. Die denken allen Ernstes, Vergebung ist eine Option. Vergebung ist keine Option. Es ist ein absolutes Muss. Es ist absolut, wenn du Christus nachfolgst, bist du verpflichtet zu vergeben. Eine Amen. Okay, gut. Wenigstens eine. Ja, es ist wahr. Ich sage nicht, dass wir immer gleich vergeben können, dass es nicht manchmal ein Prozess ist, der monatelang geht, vielleicht auch manchmal Jahre. Aber der Weg ist das Ziel. Amen. Und es gibt keine andere Lösung für uns Christen, als zu vergeben. Wenn wir noch Rache uns wünschen, regiert die Liebe Christi nicht in unserem Herzen. Wisst ihr, und die letzten paar Tage habe ich auch über meinen Nachbarn nachgedacht und mein Verstand hat gesagt, hey, das ist ja überhaupt nicht gerecht, dass du vergeben hast. Mein Verstand redet anders als mein Geist. Deswegen bin ich froh, dass es heißt, Gottes Gedanken sind so viel höher wie meine. Amen, die erreiche ich nur, wenn ich im Geist bin. Sag ich, Gott, zeig mir, wie du denkst. Gott sagt, es war nicht mehr als richtig, dass du vergeben hast, Thomas. Ist es auch Leid? Gehört auch zum Thema Leid. Zu vergeben, obwohl der andere es überhaupt nicht verdient hat. Wann hat Gott uns vergeben? Als wir noch Feinde des Kreuzes waren, haben wir uns letzte Woche angeschaut. Haben wir es verdient gehabt? Als wir noch uns lustig gemacht haben, über Jesus Witze erzählt haben oder und Gott uns trotzdem seine Liebe erwiesen hat. Ist das nicht interessant? Und wisst ihr, zu Hause unter Ehepartnern, Eltern mit Kindern, zu den Schwiegereltern, zu den Großeltern, von den Großeltern zu den Enkeln. Leute, das ist die Spielwiese. Das ist der Trainingsarea. Wenn du deinen Mann oder deiner Frau oder deinen Kindern nicht vergeben kannst, geh bitte nicht raus und evangelisier, weil es geheuchelt. Das ist nicht die Wahrheit. Wenn du zu Hause nicht vergeben kannst, geh nicht raus und sag den anderen, dass sie vergeben müssen. Das wird nicht funktionieren. Zu Hause lernen wir das. Und auch hier in der Gemeinde ist deine zweite Familie. Auch hier gibt's Leute, die sind anstrengend. Da gibt's einen Thomas, der nervt manchmal. Richtig? Sind hier manchmal Menschen, die herausfordernd sind? Ja. Bist du manchmal herausfordernd? Bist du manchmal verletzend, ohne dass du es merkst? Ja. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, in der Vergebung zu leben. Und das geht nur, wenn du in der Liebe stehst. Und wenn du gerade nicht vergeben kannst, sag, Herr, gib mir jetzt Liebe für die Person. Das funktioniert. Als ich den ersten Schritt gelernt hatte, vor vielen Jahren, habe ich gesagt, Herr, ich bin so froh, oh, ich kann mein Umfeld anfangen lieben. Dann sagt der Herr zu mir nicht, wow, Thomas, ich bin so stolz auf dich. Er sagt, liebe deine Feinde. Ey, Mann, ey, sag mal, lob mich doch mal, ich habe Schritt 1 geschafft. Jesus sagt, Schritt 1 ist nicht gut, es reicht nicht. Was ist der größte Feind vom Besten? Wer weiß noch? Das Gute. Ich war auf dem guten Weg, aber Gott hat den Besten für mich. Er sagt, lerne deine Feinde zu lieben. Das geht doch gar nicht. Hab diskutiert und immer wieder kamen Feinde in mein Leben. Und die schlimmsten Feinde sind die, die vorher deine Freunde waren. Oder wo du dachtest, dass sie deine Freunde wären. Korrekt? Was glaubt ihr, welcher Schmerz war für Jesus schlimmer? Der Verrat von Petrus? Oder das, was Judas tat. Für Petrus hat er Hoffnung. Er sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glauben nicht nachlässt, Petrus. Und es hat geklappt. Aber Judas war verloren. Nichts ist ihnen heilig. Auch manchen Menschen ist nichts mehr heilig. Ständig lese ich in der Zeitung, jetzt wieder, aktuell, nicht weit weg von hier, waren irgendwelche Leute in der katholischen Kirche und haben alles zusammengehaut. Die Tische, die Bänke, die heiligen Figuren, die Bilder zerschnitten. Warum machen Leute sowas? Weil ihnen nichts mehr heilig ist. Egal was es ist, es wird verleumdet, in den Dreck gezogen und so weiter. So, und jetzt Vers 4. Zu jedem Verrat bereit, heißt es da. Bei mir heißt es, sie werden ihre Freunde verraten. Sie werden ihre Freunde verraten. Überlege mal. Was haben wir letzte Woche gelernt? Wer weiß es noch? Was ist die größte Form der Liebe? Keiner weiß es mehr. Der, der sein Leben für seine Freunde gibt. Ist die größte Form der Liebe. Ist die größte, das größte Zeichen der Liebe. Und das haben wir letzte Woche gelesen. Wir sehen Gottes Liebe zu uns darin, dass er für uns gestorben ist. Wir sehen, dass Jesus bereit war, für seine Jünger und auch für die ganze Menschheit zu sterben, weil er sie so sehr liebte. Das Gegenteil ist, sie zu verraten. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Herzenshaltungen. Entweder liebe ich und bleib treu und sage, ich werde lieber selber sterben, als dass ich meine Freunde verrate, oder ich verrate die Freunde. Die chinesische Mauer, als die fertig war, war unüberwindbar für jede Armee dieser Welt. Und trotzdem sind dreimal die Feinde eingefallen in China. Alle dreimal durch den Verrat und Bestechung eines Torwächters. Dir nützt die größte Mauer nichts. Die größte Mauer der Welt, wo sie 100 Jahre dann bauen, nützt dir nichts, wenn ein Verräter in den Reihen ist. Du kannst dich noch so sehr sicher fühlen und noch so sehr sagen, oh ja, alles meine Freunde. Und dann passiert ein Verrat und dann merkst du, was in deinem Herz hinein los ist. Dann siehst du, wenn man auf die Tube drückt, was da rauskommt. Und manchmal ist es erschreckend. Aber das wird noch gut, die Predigt. Ich weiß, ihr seid arg ruhig, aber das ist nur die Einleitung, habe ich doch gesagt. Aber das müsst ihr jetzt hören, weil sonst verstehen wir nicht, wo wir hingehen. Sie werden die Freunde verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Immer wieder erlebe ich hier, auch hier in der Gemeinde, Menschen, die einen Dienst machen wollen. Und immer wieder frage ich, auch letzte Woche habe ich es erzählt, warum willst du den Dienst machen? Die meisten, die allermeisten, haben es nur gemacht, damit ich sie lobe. Oder, dass die Leute sie sehen. Oder, dass ihr Ego befriedigt wird. Wir hatten vor einer Weile jemand hier, der war Lobpreisleiter. Und dann hat er mich gefragt, ja, sollen wir mal so einen Lobpreisabend machen für Leute, die im Lobpreisteam mitmachen? Ich sagte, lass das bitte sein, das wird nichts. Nein, Person hat sich durchgesetzt, habe ich zugestimmt, mit Bauchweh. Würde ich heute nicht mehr machen, aber damals. Und dann waren da zwei Frauen dabei, die überhaupt nicht singen können. Und die nicht verstanden haben, und das ist noch das Schlimmere als nicht singen können, sie können die Salbung nicht tragen. Sie haben kein Gespür für die Salbung. Können wir mal folgen soweit. Zwei Dinge in der Gemeinde müssen, ohne Ausnahme, da gibt es keine Notausgang oder irgendwie einen Kompromiss, die müssen unter der Salbung sein. Die Anbetungszeit und die Predigt. Beides muss unter der Salbung sein. Was heißt unter der Salbung sein? Geboren vom Heiligen Geist. Wenn das Lobpreisteam nicht versteht, wo der Heilige Geist hin will, der Heilige Geist vielleicht mitten in einem schnellen und lauten Lied sagt, jetzt sanft, langsam, leise, ich will sie berühren. Und der Lobpreisleiter sagt, nein, dann macht er sein Ding, nicht die Salbung. Versteht ihr? Der Heilige Geist ist ein Gentleman, er zieht sich raus. Er tut ihn auch nicht bloßstellen, aber das, was der Heilige Geist tun wollte, konnte nicht passieren. Wenn ich sage, wenn ich jetzt predige, meine Verletzungen predige, was bringt dir das? Da kriege ich von dir vielleicht ein bisschen Mitleid, aber Montagmorgen kommt, dann nützt mir dein Mitleid gar nichts mehr. Meine Bitterkeit ist immer noch da, meine Unvergebenheit, korrekt? Du musst lernen, der Lautsprecher zu sein. Auch wenn du mit Leuten redest, wenn du Zeugnis gibst, am Arbeitsplatz, egal wo. Du musst lernen, ich bin der Lautsprecher, nicht die Musik. Das ist eine hohe Kunst, aber es ist möglich. Es haben viele Millionen vor dir gelernt und wir auch. Amen. Und wenn du hier Leute singen lässt, die Salbung nicht verstehen, dann wird's ganz eng. Wir hatten hier eine Lobpreisleiterin. Nach 45 Minuten habe ich gespürt, ich bin mit der Predigt dran. Dann habe ich ein Zeichen gegeben. 10 Minuten lang. Pst, pst, ey, pst, pst, ey, pst, pst, ey. Hat die Augen zu, hat mich ignoriert. Da hatte ich hinterher ein Gespräch, sag ich, warum reagierst du nicht? Ich habe auch den Heiligen Geist, hat sie zu mir gesagt. Und wenn ich den spüre, spiele ich weiter. Super, oder? Da hast du Freude als Pastor. Wenn du mit so einem Hals in die Predigt musst, da musst du gelernt haben, jetzt alles unter meine Füße, jede Emotion unter meine Füße. Das kannst du nicht predigen. Auch das ist Leiden für den Herrn. Vers 5. Sie werden so tun, als seien sie fromm, diese Leute. Doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Von solchen Leuten halte dich fern. Nochmal. Sie werden so tun, als seien sie fromm. Fromm heißt gottesfürchtig. Gehorsam, hören, Heiliger Geist, was wir gerade gehört haben. Sie tun so, als wären sie. Ich habe viele, viele so Leute kennengelernt. Die haben so eine Ausstrahlung, denkst du, wow, das ist aber ein Mann Gottes, wow, das ist aber eine Frau Gottes. Nee. Hat mit der Salbung nichts zu tun. Ist wichtig, dass du das lernst. Was verleugnen sie? Die Kraft Gottes. Ich habe Pastoren in meinem Leben kennengelernt, die nicht an Heilung glauben, weil sie dreimal gebetet haben, ich mach's jetzt ganz salopp, und ist nichts passiert. Dann haben sie aufgehört, für die Kranken zu beten, das ist nur ein Beispiel. Und dann fingen sie an zu sagen, wer nicht geheilt wird, hat noch Sünden in seinem Leben. Was haben sie gemacht? Schuldumkehr. Und haben dann den Kranken noch Lasten und Schuld und ein schlechtes Gewissen gemacht, weil sie krank sind. Bis die sich geschämt haben und nicht mehr in die Gemeinde kamen, weil jeder denkt, oh, er hat noch Sünde, deswegen ist er krank. Nee. Der Pastor hat nicht den Hintern in der Hose, zu beten, bis was passiert. Manchmal sterben Leute, es ist halt so. Das ist nicht deine Verantwortung, aber du musst beten. Wenn du gebetet hast und geglaubt hast, dann ist doch alles gut, oder? Letztendlich ist das Leben von jedem in der Hand Gottes. Aber wir hören nicht auf zu beten. Sie haben einen Anschein der Frömmigkeit. Und pass auf, was diese Leute immer machen. Sie fangen immer mit dem Gesetz an. Wer den Heiligen Geist nicht hat, die Kraft Gottes ist der Heilige Geist. Das habe ich euch schon oft erklärt. Du kannst den wunderschönsten Sauger haben, den teuersten Sauger. Keine Ahnung, wie teuer der teuerste ist. 5.000 Euro vielleicht? 3.000 Euro, so ein Vorwerk, Nachwerk, Obenwerk, Untenwerk, keine Ahnung. Was nützt dir der tollste Sauger und die tollste Steckdose, wenn kein Strom fließt? Du kannst sie nachahmen. Und machst so. Aber saugen tut er nicht. Und die von Weitem sagen, oh, guck mal, wie der schön saugen kann. Oh, super. Und die hören auch das und denken das, ne? Ich habe Pastoren erlebt, die haben für Leute gebetet, haben ihnen die Hände so an die Ohren und dann haben sie sie geschüttelt mit ihren Händen, dass so aussieht, wie wenn die Kraft kommt und dann haben sie sie nach hinten weggeschuckt. Aber schön elegant, dass kaum einer sieht. Oh, hast du schon den Prediger so und so gehört? Da musst du unbedingt mal hin. Boah, der geht aber ab. Warst du schon mal bei der Schwester so und so im Hauskreis? Boah, da ist die Salbung. Und immer wenden sie sich irgendwo zu, wo was Neues gibt, wo was Stylisches ist, wo was Hippes ist. Wisst ihr, dass Gott eigentlich immer bei dem bleibt, was schon immer richtig war? Gott erfindet keine Siegfried und Roy Show, um unsere Gefühle zu begeistern und zu sagen, wow, das ist aber toll. Gott bleibt immer bei was? Bei seinem Wort. Und nur beim Wort und sonst nichts. Und wenn du keine Liebe hast, ist das Wort manchmal langweilig, wenn man es hört. Es ärgert einen. Es ist so immer selbe. Hast du Liebe, dann brennt es in deinem Herzen. Die Emmaus-Jünger, sie erkannten Jesus nicht nach der Auferstehung und liefen mit ihm ein paar Stunden. Und dann sagten sie auf einmal, hey, brannte nicht unser Herz, als der mit uns sprach? Und dann wurden ihre Augen geöffnet und merkten, oh, das war ja Jesus. Er sah anders aus wie sonst. Aber die Worte brannten in ihrem Herzen, weil die Liebe da war. Amen. Es gibt zwei Arten von Magnet oder zwei Seiten von Magnet. Wer kennt die? Die eine ist was? Zieht an, anziehend und die andere ist abstoßend. Die Frage ist immer, auf welcher Seite stehst du? Für die einen ist das Wort Gottes anziehend. Für die anderen ist es völlig abstoßend. Selbe Magnet. Frage ist immer, wie bist du gepolt? Die wollen immer etwas Neues hören. Und für mich ist es auch ein Schlüssel. Ein echter Christ Der hat manchmal nur ein Vers und dieser Vers bewegt ihn die ganze Woche. Schon mal erlebt? Der Heilige Geist die ganze Woche beschäftigt dieser Vers. Mich auch ein Vers, da kommen wir nachher dazu, nach der Einleitung. Und dann merke ich, wow, darum dreht sich gerade alles. Ich brauche dann keine neue Lehre. Ich will erst diesen einen Vers verstehen. Erinnert euch dran, wo ich euch Psalm 23 gelehrt habe. Ich liebe dieses Gebet, ich bete es fast täglich. Immer, immer wieder, ich liebe diese Worte. Und es fängt an mit was? Das sind die wichtigsten drei Worte vom Psalm 23. Hast du die nicht verinnerlicht? Lies gar nicht weiter. Der Herr ist, das muss sich gesetzt haben. Das muss wie Beton sein, gegossen und dann wird es hart. Und niemand kann es mehr verrücken. Die drei Worte müssen in dir brennen. Der Herr ist, ohne Diskussion. Ist es oder ist es nicht? Wenn es nicht ist oder es vielleicht ist, bete doch gar nicht weiter, macht doch keinen Sinn. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, wenn du nicht glaubst, dass er das ist, wie soll er dein Hirte sein? Wenn das Schaf nicht glaubt, das ist mein Hirte, wird es ihm nachfolgen? Nee, es geht irgendwo anders hin, in Richtung Wölfe. Und auch die Überzeugung, ihm wird nichts mangeln. Wie soll das deine Überzeugung sein, wenn du die ersten drei Buchstaben nicht glaubst? Die immer Neues hören wollen, ohne dass sie je zur Wahrheit kommen oder sie die Wahrheit verstehen können. Wer ist die Wahrheit? Jesus. Das sind Leute, die haben einen frommen Touch. Die reden auch manchmal ganz seltsam. Du denkst, du, von welchem Planet seid ihr? Und es hört sich alles geschwollen an. Es hört sich irgendwie gut an, religiös. Aber du spürst, da ist keine Substanz drin, ist kein Inhalt. Diese Worte sind leere Hülsen, ohne Liebe, ohne Glauben, die immer zu etwas Neues hören wollen und doch unfähig sind, jemals die Wahrheit zu erkennen. Ist das heftig? Leute, denkt nicht nur an die Ungläubigen, denkt an Leute in Gemeinden, die so drauf sind, ohne zu verurteilen, alles feststellend, okay? Acht. Und so wie Jannes und Jambres, zwei Zauberer, sich Mose entgegengestellt haben, so leben auch diese in Widerspruch zur Wahrheit. Ihr Geist ist verdorben und ihr Glaube ist nur geheuchelt. Jannes und Jambres waren Zauberer, die sich nicht mit dem Wort Gottes beschäftigt haben, sondern mit was ganz anderem, mit dem Geist der Finsternis. Von ihm hatten sie Macht, von ihm hatten sie alles, was sie so tun konnten, was sie denn Pharao beeindrucken konnten, und die, immer solche Leute, die Lust haben auf die Zauberer. Noch nie gab es in der Geschichte der Menschheit so viel Zauberer wie momentan. Es gibt Zauberer, die machen Sachen, da fliegt das Blech weg. Die gehen über das Wasser. Da ist in England über die Themse gelaufen, von einem Eck zum anderen. Dann steht er so mit der Hand ausgestreckt am Omnibus. Dann fährt er hoch und ist in der Luft am Omnibus. Der Omnibus fährt durch ganz London. Dann steht er auf einem Turm von der Themse, von der Brücke, macht ein Tuch über sich und dann macht's wupp und dann ist er innerhalb von einer Sekunde drüben auf der anderen Seite vom Turm. Er geht durch Eisengitter durch, er schluckt eine Münze, fährt so am Arm entlang und er drückt das hier am Handgelenk, schneidet er mit dem Messer auf und drückt die Münze raus. Dann nimmt eine Taube, reißt ihr den Kopf ab, das Blut spritzt, die liegt da, ist tot. Dann liegt die da ein paar Minuten, dann nimmt er den Kopf, die Taube, den Körper, macht es so zusammen wie Kleber und dann fliegt die weg. Leute, die machen mittlerweile Sachen. Und ich sage dir, Leute, die das lieben, die diese Show lieben, werden vom Wort Gottes nichts mehr wissen wollen. Die sind geblendet und verdorben und verführt. Da kommen wir auch nachher noch dazu. Sage ich das zur Ehre Satans? Nein. Aber Jannes und Jambres widerstanden dem Mose. Und was sagte Mose? Er gab die Anordnung Gottes an den Pharao, lass mein Volk ziehen. Erinnert ihr euch? Es sind Menschen, ihr Lehrer, deren Denken durch und durch, was ist? Verdorben. Und deren Glaube keiner Prüfung standhält. Wahrsagerei ist nichts anderes, wie den Prophet Gottes imitiert. Nur, da kriegst du den Willen Satans gesagt. Gibt Zeugnisse von Leuten, die waren bei einer Wahrsagerin und die werden diese Worte nicht mehr los. Die Geister, die sie rufen, werden sie nicht mehr los. Sie leben im Widerspruch zur Wahrheit. ihr Glaube ist nur geheuchelt. 9. Aber sie werden damit nicht weit kommen. Eines Tages wird für jeden sichtbar werden, was für Narren sie waren, so wie es auch bei Jannes und Jambres geschah. Also es kommt der Tag und die Stunde, wo sichtbar wird, dass sie aufs völlig falsche Pferd gesetzt haben. Auf das völlig falsche vertraut haben. Richtig? Sie werden nicht weit kommen. Sie werden zu Fall kommen. Okay? So, das war die Einleitung bis dahin. So, jetzt kommt der Hauptteil und dann der Schluss. Okay? Vers 10. Erinnert euch, wer redet zu wem? Paulus zu Timotheus. Okay? Oder zu uns. Pass auf. Aber du hast dich an das gehalten, was ich gelehrt habe. Du aber. Da meine ich dich heute Morgen. Du aber hältst dich an das, was du gelehrt worden bist. Amen. Timotheus. Und hast dir die Art, wie ich lebe und meine Ziele zu eigen gemacht. An meinem Glauben, meiner Geduld und meiner Liebe hast du dir ebenso ein Beispiel genommen, wie an meinem Durchhalten in Leiden. Wow, das ist mal ein Satz, oder? Du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe, und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Ein wahrer Jünger, ein wahrer Schüler richtet sich auf dasselbe Ziel aus wie der Meister. Okay? Der richtige Meister ist Jesus, das wissen wir. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld und meine Liebe. Seht ihr die drei? Glaube, Geduld, Liebe. Du brauchst alle drei, um diese Zeit zu überstehen. Du brauchst alle drei, um diese Zeit zu überwinden und auch böse Menschen zu überwinden. Gibt es böse Menschen? Nö, bei mir nicht, Thomas. Bei mir ist alles gut. Dann freu dich. Aber ich kenne ein paar. Und hast dir meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen? Was nehmen wir uns zum Vorbild? Oh, ich will werden wie Christina Aguilera. Oh, ich will wie der Brad Pitt werden. Oh, ich will wie dir. Ja, was sind das für Ziele? Frag mal Christen, ob sie werden wollen wie Jesus. Kriegst du alle möglichen Antworten. Ja, so ein bisschen schon, aber nicht komplett. Ne? Ich bin ja nicht der Heiland. Was sieht man, wenn man in dein Leben schaut? Was kommt aus deinem Mund, wenn man sich mit dir unterhält? Oh Jesus, no, oh Heide, nein, oh Gott. So reden Gläubige nicht. Jemand, der voller Glauben ist, redet so nicht. Und ich sage nicht, dass wir auch mal einen schlechten Tag haben. Das haben wir alle mal. Auch ich bin mal down, auch ich rede mal dumm Zeug. Zum Glück habe ich eine Familie, die mir vergibt. Richtig? Aber im Grundsatz müssen wir doch merken, das Wort macht was mit uns. Das Wort führt uns in eine Richtung. Es tut sich was. Es verändert sich was. Ich denke heute anders wie vor einem Jahr. Ich habe heute größeren Glauben wie vor einem Jahr. Ich bin heute in einer tieferen Freude wie vor einem Jahr. Ich bin heute mehr im Leiden für Christus und raus aus dem Leiden im Fleisch. Amen. Mein Leiden heute bringt mehr Frucht wie vor einem Jahr. Das muss doch normal sein. Wenn das nicht normal ist, ist doch komisch. 11. Du weißt, wie viele Verfolgungen und Leid ich ertragen habe und wie ich in Heidelberg, in Würzburg und in Karlsruhe verfolgt wurde. Aber der Herr hat mich aus allem errettet. Korrekt? Kennen wir andere Christen, die leiden? Kennen wir Geschwister, die leiden? Ja, kennen wir. Manche werden durch ihre Nachbarn drangsalisiert, die anderen durch einen Arbeitgeber oder keine Ahnung, wo überall Baustellen sein kann. Aber ich sage immer, trag diesen geistlichen Teflonanzug. Teflon heißt Antihaft. Da bleibt kein Schmutz kleben. Mittlerweile gibt es Hemden, die haben Antihaft. Das sieht man nicht. Da kannst du Kaffee drauf leeren. Weißes Hemd, Kaffee perlt komplett runter. Bleibt nichts mehr dran. Denke ich mir, genau so müssen wir aussehen im Geist. Wo Dinge nicht mehr hängen bleiben, die uns die ganze Woche stinken. Richtig? Amen, ja. Gestern habe ich mit dem Sammy im Drive-Thru einen Kaffee geholt. Habe ich im Semi-Sign gehalten, meiner, und er macht so einen Blitzstart an der Ampel und macht Wutsch und ich habe beide Kaffees auf der Brust. Alter, war das schön heiß. Aber es ging, ist nichts passiert. Und dann habe ich mich daheim umgezogen, meine Hände gewaschen und den ganzen Abend hatte ich den Kaffeeduft in der Nase. Ich habe es nicht mehr weggekriegt. Und dann habe ich gedacht, ja, Hätte ich jetzt so ein Anti-Hemd gehabt, würde ich den Kaffee nicht mehr riechen. Kaffee ist ja nicht schlimm. Aber es gibt auch andere Dinge, wo manchmal auf uns geschüttet werden. Da kannst du sagen, hey, Antihaft, Teflonanzug, alles weg. Ich nehme das nicht mit nach Hause. Nein, ich lasse den Ärger draußen. Korrekt? Oft, wenn Männer Stress haben, vor allem im Job, kriegt es daheim die Frau ab. Die Frau ist die Nächste, die Frau ist die, wo sich nicht wehren kann, die Frau ist die, wo es aushalten muss, ganz oft. Korrekt? Kriegt die volle Ladung ab. Nach 10 Minuten tut es ihm leid, aber manche sind halt so verbockt, dass sie nicht Entschuldigung sagen können, der größte Fehler. Dann wird die Frau verbittert, weil der Alte nur motzt. Dann gibt's keine 3 Buchstaben mehr, dann wird der Alte noch giftiger, dann wird die Alte noch zickiger. Wir waren in einem Jahr 3-mal essen und bei 3-mal war es so, wo Bärbel und ich sitzen und gegenüber sitzen, Ehepaar sitzen nebeneinander. Kaffee und nur die Leute beobachten. Reden nichts, kein Wort. Sitzen nur nebeneinander, beobachten die anderen. Schlimm, wenn man sich nichts mehr zum Sagen hat. Schlimm. Das passiert aber nicht blopp und dann ist es so, sondern es ist ein Prozess. Und der Grund dafür ist, der eine sagt nicht Entschuldigung und der andere vergibt nicht. Und dann wächst es immer weiter. Kann es auch in der Gemeinde untereinander sein? Dass jemand nicht Entschuldigung sagt, ich sag dir, mach deine Vergebung unabhängig von der Entschuldigung. Dann bist du frei. Du vergibst, obwohl der nicht Entschuldigung gesagt hat. Sammy hat einen Geselle, der ist anstrengend in der Arbeit. Habe ich gesagt, Sammy, sei einen Schritt voraus, was ich euch so oft predige. Sei einen Schritt voraus. Sei ein agierender Christ und nicht ein reagierender Christ. Die meisten Christen reagieren nur auf das, was der Teufel macht. Die einen packen es, die anderen nicht. Sei ein agierender Christ. Steh morgens auf und sag, so, ich vergebe dem Trottel. Sorry, wenn ich so direkt bin. Ich vergebe dem heute, egal was er heute zu mir sagt. Dann hast du deinen Teflonanzug an. Weil der kann das Schlimmste zu dir sagen und du magst. War da was? Und ich hätte mich schon wieder verletzt. Ihr seid so begeistert heute Morgen. Es baut mich total auf hier. Halleluja. 11 haben wir, gell? So, und jetzt kommen wir zu 12. Das ist mein Hauptvers. Da will ich hin, zu 12. Und das ist eine Herausforderung, Leute. Der hat mich die Woche getroffen wie ein Blitz und es beschäftigt mich. Und ich habe es nur neue Leben, habe ich so gut gefunden, dass es mich total anspricht, okay? Jeder, der an Jesus Christus glaubt, und jetzt kommt's, und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Du kannst als Christ durchs Leben gehen ohne Verfolgung, indem du überhaupt nichts ausstrahlst über Christus. Nie deinen Mund öffnest, ihn nicht bekennst, immer nur schweigst, kannst du wie so ein Aal, so glitschig, durchs Leben rutschen. Jeder, der dich fassen will, macht, und weg bist du. Du hinterlässt keine Spuren. Dein Leben ist, wie wenn es nie gegeben hätte. Ist von Leuten, die keine Spuren hinterlassen. Aber wir sind berufen, Spuren zu hinterlassen. Alle in der Bibel haben Spuren hinterlassen, bis zum heutigen Tag. Viele, sogar nach mehreren tausend Jahren, immer noch Spuren. Immer noch werden Bücher über sie geschrieben, immer noch. Aber wenn du, und jetzt, das ist der Schlüssel, das kommt hier auch nicht rüber. Wenn du ein Leben zur Ehre Gottes führen willst, und ich glaube, das ist die Frage, die der Heilige Geist heute Morgen uns stellt. Möchtest du nicht schnell antworten? Als Christ schnell antworten ist immer ganz schlecht. Ganz schlecht, weil es nicht aus dem Herz ist. Sondern nur, weil du denkst, das will der Thomas hören, also sage ich ja. Ich will gar nichts hören. Ich bin nur der Lautsprecher. Ich frage dich im Namen Gottes heute Morgen, im Auftrag des Heiligen Geistes. Das hat er mit mir Anfang der Woche gemacht. Ich bin immer noch nicht durch, ganz ehrlich. Willst du ein Leben zur Ehre Gottes leben? Wo du Gott mit deinem Leben ehrst, wo er sich freut an dir. Er wird dich nicht weniger lieben, wenn du Nein sagst. Er wird dich nicht weniger lieben, wenn du bockst. Macht er nicht, er liebt dich, hat sich entschieden, dich zu lieben. Die Entscheidung steht für die Ewigkeit. Aber wenn man ein Leben zur Ehre Gottes leben will, wo der Vater morgens, mittag, abends an dich denkt und sich freut, zum Sohn sagt, guck dir den Thomas in Heidelberg an. Ich habe so eine Freude an ihm. Wow, das wäre toll, gell? Aber ich sage dir jetzt, das kostet einen Preis. Weil es wird Verfolgung kommen. Sobald du dich entschieden hast, in deinem Herzen in eine Gemeinde zu gehen, das Wort Gottes zu hören, regelmäßig zu kommen, geht schon die Verfolgung los. Richtig? Entscheide dich mal zu Hause, jetzt bete ich 10 Minuten. Sag das mal laut, jetzt bete ich 10 Minuten. Ich garantiere dir, es klingelt an der Türe, dann klingelt das Telefon, dann kriegst du 3 WhatsApp und jedes Mal denkst du, soll ich dran? Nee, bet weiter. Nichts ist jetzt so wichtig wie dein Gebet. Sofort, wenn du dich für Gott entscheidest, egal mit was, wenn du dich am Arbeitsplatz entscheidest, oh, heute segne ich meinen Chef oder meinen Vorgesetzten. Oh, Halleluja, Vater, danke, er ist gut, er ist nicht blöd. Nein, ist kein A-Punkt-Punkt, ich segne ihn jetzt. Ich garantiere dir, an diesem Tag wird er noch schlimmer sein wie davor. Warum? Damit du die Schnauze hältst. Und dann entscheidet sich's, bist du wirklich ein Überwinder? Bist du wirklich gegründet in der Liebe? Bist du wirklich bereit zu vergeben, obwohl der nicht Entschuldigung sagt? Nein, er wird noch schlimmer. Das sind Prozesse, Leute. Das sind Prozesse. Und ich habe auch schon viele Male in meinem Leben Situationen gehabt, wo ich gesagt, ich habe die Schnauze voll jetzt, ich mag nicht mehr. Wenn noch einer kommt, dann haue ich um mit mir rein. Ich habe keine Lust mehr zum Vergeben. Das ist normal. Weißt du, du bist wie so ein Kleidungsstück. Gott sieht da 50 Flecken. Rein in die Waschmaschine. 60 Grad. Wupp, raus, aufhängen, trocknen. Und wir sagen, oh, wunderschön sauber. Und Gott macht so, hält es gegens Licht. Nochmal waschen, schleudern, spülen, trocknen oder wie auch immer, Reihenfolge. Wupp. Und es macht das so lang. Wie lange macht er das? Wer weiß es? Bis alle Flecken raus sind. Danke, Martin, jetzt hast du wieder gut gemacht. Bis alle Flecken raus sind. Macht es Spaß. Stell dir mal vor, deine Frau wäscht dein Hemd und du guckst es an, die Frau sagt, sauber, und du sagst, nee, nochmal wäschen. Das machst du 10 Mal nacheinander. Ich kann mir gut vorstellen, was die eine oder andere Frau sagt. Sag mal, Alter, ist noch alles okay mit dir? Ich wasche doch dein Hemd nicht 10 Mal. Geht's noch, oder was? Ja, aber da ist noch so ein... Hör auf jetzt, ich wasche das nicht. Aber Gott ist genau anders. Der sagt nochmal, nochmal, nochmal. Er will alle Flecken weghaben. Die Bibel sagt, er bereitet sich eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Dass da kein Amen ist, weiß ich. Das war mir schon heute Morgen klar. Das hätte mich jetzt völlig aus der Bahn geworfen. Ja? 13. Doch schlechte Menschen und Betrüger werden es immer schlimmer treiben. Sie werden anderen die Irre führen und dabei selbst in die Irre geführt werden. Leute, es passieren Sachen in der christlichen Szene. Wenn du die hörst, du glaubst es nicht. Du denkst, es kann doch gar nicht sein. Vor ungefähr 15 Jahren oder 17 Jahren, weiß nicht mehr genau, hat sich ein türkischer Rocker bekehrt. Ich sag den Namen jetzt absichtlich nicht. Sehr gefährlicher Typ. Ist auch, glaube ich, jetzt wieder im Gefängnis, weil er einen hat totschlagen lassen. Aber der hat überlebt, abgestochen und so weiter. Aber anfangs, die ersten 2 Jahre, nachdem der gläubig geworden ist, die ganze Christenheit hat den gehypt. Es war der Superstar in Deutschland. In jeder Gemeinde, wo es mitgekriegt hast, hat er gepredigt. War der Superstar. 2 Jahre gläubig, was sagt die Bibel? Einen Frischgläubigen lasst nicht lehren. Aber es war ja der Superstar. Ein Moslem, ein Türke hat sich bekehrt, ein Rocker, ein Zuhälter. Wow, die Christen fahren voll drauf ab. Kennt ihr noch vorhin den Vers mit den neuen Lehren? Was gibt's Neues? Oh, da hat sich ein Türke, oh, da müssen wir hin. Korrekt? Ich wollte auch hin. Der Heilige Geist hat's verhindert. Ging nicht. Ich habe ihn angeschrieben, ging nicht. Der Heilige Geist hat es ganz früh blockiert, Gott sei Dank. Wisst ihr, was jetzt kurz bevor er den Mordauftrag gegeben hat, was da war? Kam raus, hat mit über 20 Frauen geschlafen und hat sie gelehrt. Leute, ich muss das sagen, so krass wie es ist. Wenn sein Teil in sie eindringt, ist es von Gott und sie empfangen Heilung. Wirklich passiert. Wiedergeborene Frauen, du fragst dich, haben die einen Knall? Haben die den Einschlag nicht gemerkt? Passiert es sofort? Nein. Es ist ein schleichender Prozess. manchen Frauen, lose Frauen, die es nicht kapieren, einsame Herzelein, sei nur noch bei mir, ich bin nicht böse, ich sage euch die Wahrheit. Wo sie kommen und sie überzeugen mit neuen Lehren und sie nicht in der Lage sind, die Wahrheit zu erkennen. Das geht nur bei Leuten, die die Wahrheit nicht kennen. Nur Leute, die das Wort nicht kennen und darauf stehen, fallen auf so einen Mist rein. Und was war das Ende? Er gibt einen Mordauftrag. Der Mord hat nicht geklappt. Der Typ hat gerade noch so überlebt. Wäre fast verblutet. Und dann konnte er aussagen, wer das war. Und dann wurde er verurteilt mitsamt seinen Kompagnons. Und zum Schluss hat er noch gelehrt, Jesus ist nicht Gottes Sohn. Du fragst dich jetzt, wenn du so hörst, ja, wie kann man sowas glauben? Ja, indem man das Wort nicht kennt. Ganz einfach. Und solche Sachen gibt es. Jetzt, heute und hier, diese Leute leben alle noch, von denen ich spreche. Das ist nicht Fantasy irgendwo, es ist in Deutschland, aktuell. Aber hier sehen wir, dass diese Leute, schlechte Leute, Betrüger, es immer schlimmer treiben. Gott will dich davor bewahren. Und sie führen vielen in die Irre. Das ist auch das, warum es so viele Sekten gibt. Wir haben eine große christliche Bewegung in Bayern. Zum Schluss haben sie gelehrt, dass der Leiter dort der wiedergeborene Christus ist. Wer glaubt sowas? Dort tausende Leute. Wieso glauben sie das? Weil sie das Wort nicht kennen. Und dann fing es an, die Frauen untereinander zu tauschen. Schlimmer als im Swingerclub. Und die Lehre wurde dann, es ist ja Liebe. Wir lieben uns ja nur. Leute, das hat mit meiner Bibel nichts zu tun. Aber auch gar nichts. Amen? Schockt euch das, wenn ich euch das sage. Ja, ist schon irgendwo schockierend. Aber wir müssen aufpassen. Und er schreibt hier das alles, dem Timotheus, Vers 14. Du aber sollst dich treu an das halten, was ich dich gelehrt habe. Merkt ihr das? Und was du gelernt und im Glauben angenommen hast, denn du weißt, wer dich unterrichtet hat. Nicht abdriften, nicht neue Lehren suchen, nicht die neue Superoffenbarung, nicht irgendwo hinpilgern, wo jetzt der Wahnsinns-Hype ist oder die Erweckung ist. Brauche ich alles nicht. Wisst ihr, ich habe gemerkt, wenn Jesus in der Lage ist, und das ist er, nur ob ich zuhören kann, ob ich gelernt habe zuzuhören, wenn Jesus in der Lage ist, zu mir zu reden, brauche ich dann noch einen Prophet? Keinen. Wenn Jesus in der Lage ist, durch den Heiligen Geist mich auf den Schoß zu nehmen, mich zu trösten und mich zu drücken, und ich weiß, ich bin bei Jesus, brauche ich dann noch einen Seelsorger? Brauche ich noch einen Tröster? Nein. Wenn ich weiß, der Herr ist mein Versorger. Muss ich dann irgendwo Leute manipulieren, damit sie mir Geld geben? Oder mir irgendwas anders geben, was ich gerade brauche? Wenn ich weiß, Christus ist meine Quelle, bin ich absolut frei geworden von allen Menschen. Das heißt nicht, dass Gott nimmer Menschen gebraucht. Wir haben den fünffältigen Dienst und so weiter. Wir haben die Gaben. Ja, da kommen wir nachher noch dazu. Aber ich bin frei. Die meisten Menschen wollen da nicht hin, habe ich festgestellt. Die meisten wollen immer einen haben, der für sie zuständig ist. Kannst du mir mal den Rücken kratzen, es juckt gerade. Oh, das tut so gut, wenn da einer kratzt, gell? Aber da liegt das Holzstängelchen mit dem Rückenkratzer, muss nur so machen. Das ist aber viel einfacher, einem zu sagen, komm, kratz mich mal. Richtig? Ganz banales Beispiel. Die meisten wollen immer einen, der ihren Mist macht. Bet du mal für mich, Bruder, mir geht's gerade nicht gut. Lies mir mal den Vers vor. Was steht da? Lies doch selber. Oh, ist die wieder böse. Pastor Thomas, ich habe sie gebeten, einen Vers zu lesen. Die hat es abgelehnt. Red mal mit der. Ja, ich red mal mit ihr. Ich rufe sie gleich her. Guck mal her, ey, das hast du super gemacht. Wie? Ja, hat sie. Lies selber. Wenn du das Wort kennst, wer kann dich noch in Irre führen? Korrekt? Ich habe gemerkt, wo ich nach Amerika bin, ich bin in allem unsicher gewesen. Beim Autofahren, bei allen gesellschaftlichen Sachen. Warum war ich unsicher? Wer weiß es? Weil ich die Regeln, das Land und die Gesetze nicht kannte. Richtig? Bei denen ist nicht rechts vor links an der Kreuzung, sondern wer zuerst hinfährt, darf als erstes weiterfahren. Jetzt fährst du als Deutscher dahin. Kommt einer von rechts, bleibst du stehen. Der wartet natürlich, weil du ja der Erste warst. Dann nickst du ihm, er nickt dir, du denkst, er fährt und er denkt, du fährst. Dann stehen schon fünf hinter dir, denken, was machen die da vorne? Niki, Niki oder was? Ja. Und du denkst, ist der doof, der fährt nicht los. Und der denkt, warum fährt der nicht, der ist so dumm. Was stimmt mit dir nicht? Und so geht's hin und her. Wenn du Regeln nicht kennst, bist du verloren. Es macht dich unsicher. Und wenn wir das Wort nicht kennen, wie soll man sicher stehen? Wie soll man sicher stehen? Richtig? Christen, die man kennenlernt, die unsicher sind, sind nur die, die Gott nicht kennen. Vorhin haben wir gelesen, die nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Zu Christus selbst. Wenn du mit Jesus Gemeinschaft hast, kannst du ruhig bleiben. Du weißt doch, dass er treu ist. Du weißt doch, dass er gut ist. Du weißt, dass er gute Pläne hat, oder? Wenn du in der christlichen Welt ein Plakat druckst und schreibst drauf, Prophet H.C. Osterwald kommt am Sonntag in die Gemeinde. Weißt du, was da los ist? Bude ist voll. Wenn du sagst, Glaubenslehrer so und so kommt, ist die Bude leer. Interessant. Ja, weil glauben muss man selber. Prophezeien tut der große Prophet für mich. Bruder, hast du ein Wort für mich? So spricht der Herr, liest die Bibel. Nein, hast du nicht ein Wort für mich? Obwohl Gott Propheten gebraucht, ist das ganze Prophetische so abgedriftet, dass viele Christen abhängig sind oder abhängig geworden sind, das war ich auch jahrelang, von Propheten. Hast du ein Wort für mich? Hast du ein Wort für mich? Was soll denn das? Stell dir mal vor, dein Kind geht immer rüber zum Nachbar mit 5 Jahren, klingelt und sagt, Herr Meier, haben Sie ein Wort für mich? Haben Sie eine Ermutigung für mich? Und er sagt, ja, hast du keine Mama? Ja, aber die redet immer selber. Ja, vielleicht ist es genau das, was du hören sollst. Aber die sagt immer nur, sie hat mich lieb, aber das ist mir langweilig. Ich brauche was Besseres, etwas, was mich total begeistert. So, dass ich toller Typ bin, mega toll mit 5 Jahren, toll aussehe. Weißt du, so sind manche Christen. Ich brauche das nicht mehr. Du? Brauchst du noch Lob? Brauchst du Anerkennung? Und Gott gibt gerne Lob und Anerkennung. Aber nicht, um dein Ego zu bauen, sondern um dein Herz zu berühren. Das ist ein Unterschied, oder? Wenn du einen stolzen Menschen lobst, wird es schlimmer mit ihm. Nicht besser. Aber wenn du einen Demütigen lobst, der sagt sofort Halleluja, preis sei Gott, alles Gnade. Korrekt? Er empfängt das Lob und weiß genau, wo es herkommt. Das ist gesund. Das ist nicht falsch, das ist gesund. So, 15. Von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Christus Jesus schenkt. Das Wort, die Schrift, kann dich weise machen, die Errettung anzunehmen, die der Glaube an Christus schenkt. Haben wir schon erfüllt, wir haben's, ja? Die ganze Schrift, Vers 16, ist von Gott eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Steht es da auch? Ja, ein bisschen Schuld, da sie deckt die Schuld auf. Die Schrift, das Wort, deckt die Schuld auf in unserem Leben. Seht ihr das? Das Wort ist schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Es trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Jede Predigt, wo du hörst, muss trennen zwischen Mark und Bein, Seele und Geist. Dann dient es dir. Dann bringt es Frucht. Amen. Ein weiser Bauer, der Obstbäume hat, der geht zur rechten Zeit des Jahres hin und sägt bestimmte Äste ab. Da denkst du als Laie und ich denken, was macht denn der? Der kastriert die Bäume. Spinnt der? Ey, lass doch mal die Äste dran. Wir begreifen gar nicht, was der macht. Der ist aber nicht bei Schritt 1, der ist bei Schritt 5. Er denkt an nächstes Jahr. Er hat schon die nächste Ernte und was alles damit zusammenhängt im Blick. So ist der Vater auch. Wir denken jetzt, wenn der Vater was beschneidet, das tut mir weh, hör auf. Aber der Vater sagt, aber nächstes Jahr wird's umso besser blühen. Ach, mich interessiert nicht nächstes Jahr. Du musst sagen, hey Papa, mach halt und oh ja, oh, du gibst mir Kraft, das durchzustehen. Und nächstes Jahr freust du dich und denkst, ja, sag mal, so viele Äpfel hatte ich noch nie. So viele Kirschen hingen noch nie. Boah, wie das zieht. Ich habe so viele Früchte in meinem Leben, ist ja krass. Ja, wo kommt das her? Durch Beschneidung. Amen. Und das Wort hat diese Kraft. Das Wort hat diese Macht. Und sie zeigt uns, wo Schuld ist, wo wir das loswerden können. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. 17. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Ist das nicht interessant? Wer ein Leben zur Ehre Gottes leben will, wird verfolgt. Verfolgung bringt Leiden. Logischerweise. Steht da keiner da und sagt, hurra, die lehnen mich ab. Sondern es bringt Leiden. Aber dieses Leiden bringt Frucht. Und Gott bereitet uns umfassend vor auf das, was er mit uns vorhat. Und was er will, dass wir tun. Korrekt? Die besten Früchte in unserem Leben sind die, wo wir durch Leid sind. Glaubt ihr das? Wo wir durch Leid sind. Ich habe 1996 meinem Neffen die beste Stelle bei uns in der Kaserne bei der Bundeswehr besorgt. Und zwar der Kaffeekocher vom Oberst. Eine bessere Stelle kannst du nicht haben, wenn du im Vorzimmer vom Big Boss sitzt. Da hast du immer grüne Karten. Versteht ihr, was ich meine? Und ich habe gedacht, Alter, hat der ein Glück. Der kriegt diese Stelle. Der war aber noch nicht eingezogen. Der musste zur Grundausbildung. Und auf dem Weg dorthin hat er einen Nervenzusammenbruch auf der Autobahn und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Und dann hat er den Wehrdienst verweigert. Der Dumme war wer? Ich. Ich war blamiert in der ganzen Kaserne. Ich war blamiert vor all meinen Kameraden. Ich habe mich aufgeregt und aufgeregt. 96 war das. Und habe ich gedacht, dem gehört mal so richtig eine verpasst. So eine dicke, fette Ohrfeige. Dass er mal aufwacht. Hier psychisch krank und hier fisa matende, haben wir früher mal gesagt. Kennt ihr das? Der spielt doch nur, der bildet sich das ein, dann braucht man einen Trachtprügel, ist er wieder eingenottet. Ist das Liebe?
Nein.
Nö, wusste ich aber damals nicht. Ich war so drauf, dachte ich. Ne? 2 Jahre, 3 Jahre drauf war ich über 1 Jahr lang in Depression. Ich wusste gar nicht, dass es Depression gibt. Ich wusste nicht, was Depression ist. Gott hat mich erleben lassen, was ich so verurteilt habe und schlimmer wie bei ihm. Bei mir war es über 1 Jahr, bei ihm waren es nur 1 paar Monate. Mit dem Maß, wie du richtest, sagt die Bibel, wirst du wieder gerichtet. So, Gott hat mich durch 1 Jahr lang durch das tiefste Leid, das schlimmste Leid meines Lebens. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, ich habe Gott nicht mehr verstanden, ich habe nichts mehr verstanden. Warum hat Gott es zugelassen? Was ist danach mit mir gewesen? Habe ich nochmal geurteilt über irgendjemand? Nie wieder habe ich über jemand geurteilt, der in Depression war. Seht ihr? Es war ein Leid von Gott, für eine Frucht, die mir dient. Versteht ihr den Unterschied? Ich war vorher nicht mitleidig. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn eine Frau ein Kind kriegt und nimmt die Freundin mit, die noch kein Kind gekriegt hat. Und die presst ihr fast die Hand zusammen. Jetzt stell dich mal nicht so an, das kann doch nicht so wehtun. Jetzt komm, jetzt drück halt nochmal, dann ist das Ding da, Menschenskinder, das dauert doch so lang. Was hat sie? Null Empathie. Was macht eine Freundin, die selber schon 1 oder mehrere Kinder hat? Komm Mädchen, atmen. Komm, drück so fest, du kannst, mir egal. Du schaffst es, du kannst es. Gleich ist vorbei. Du wirst dich gleich freuen, wenn du es im Arm hast. Stimmt's? Warum? Weil sie selber durch den Schmerz ist. Mitleidig werden wir nur, wenn wir durch Zeit des Leidens gehen. Hat Jesus gelitten? Ja. Es gibt sogar eine Stelle, Vanessa hat es vor kurzem gepredigt. Er musste seinen Brüdern gleich werden, um barmherzig zu werden. Auch Jesus gingen die manchmal auf die Nerven. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Nix Raffer. Sie haben nichts gerafft, was er sagte. Und er merkte, oh, Geist gut, Seele nix gut. Seele muss gehorsam werden. Das ist der Prozess wie bei uns. Und ich sage nicht, dass Jesus seine Seele nicht gut war, aber ihr versteht, was ich sagen will. Sinnbildlich für uns gesprochen. So, und mein letzter Zettel. Halleluja. Sammy, wie viel Zeit habe ich noch? 10 Minuten für den ganzen Zettel. Oh, das wird aber schwierig. Muss ich aber Gas geben. 1. Petrus 4, ab Vers 1. Das sind 11 Verse. Da habe ich nur 1 Minute pro Vers. 1. Petrus 4, ab Vers 1. Halleluja. Und da heißt es, und jetzt kommen wir zum Eingemachten. Da Christus also körperlich gelitten hat, sollt auch ihr diese Haltung zum Vorbild nehmen. Oh. Und ebenfalls bereit sein zu leiden. Wir sollen bereit sein zu leiden. Wenn wir nicht verstehen, dass das Leiden für Gott Frucht bringt, wollen wir nicht leiden. Aber wenn wir verstehen und sagen, Herr, Ja, ich gehe jetzt durch das Leid, weil ich weiß, es bringt Frucht. Paulus hat es verstanden. Er sagt zu Timotheus, du hast mein Leiden gesehen, meine Verfolgung in Antiochia und in Heidelberg und überall hast du meine Verfolgung gesehen. Folge meinem Beispiel. Es bringt Frucht für dich, es bringt Frucht für die ganze Menschheit. Amen. Denn wenn ihr bereit seid, für Christus zu leiden, habt ihr euch gegen die Sünde entschieden. Oh, ich wäre froh, ihr könntet das genauso lesen wie ich jetzt. Wenn du bereit bist zu leiden, hast du dich gegen die Sünde entschieden. Leute, das ist ein Satz, alleine für diesen Satz könnte ich ein paar Wochen ein Seminar machen. Weil genau das Gegenteil ist logisch. Wenn du dich für die Sünde entschieden hast oder entscheidest, bist du nicht mehr bereit zu leiden. Sagst, mich verletzt keiner mehr. Empire Strikes Back. Ihr seid keine Fernsehgucker und ich sehe schon, ihr kennt Krieg der Sterne nicht. Und der Rest eures Lebens werdet ihr nicht mehr mit euren selbstsüchtigen Leidenschaften vergeuden, sondern darauf bedacht sein, den Willen Gottes zu tun. Kriegt ihr die Kurve zu dem, was wir gerade gelesen haben? Wer bereit ist, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen, wird leiden. Und hier heißt es, und der Rest eures Lebens werdet ihr nicht mehr euren selbstsüchtigen Leidenschaften vergeuden, sondern darauf bedacht sein, Ausschau halten nach dem Willen Gottes, den Willen Gottes zu tun. Vers 3. Ihr habt euch in der Vergangenheit genug an dem beteiligt, woran ungläubige Menschen ihre Freude haben. An Maßlosigkeit, zügellosen Leidenschaften, Trunkenheit, ausschweifenden Festen, Trinkgelagen, Götzenanbetung. Kennen wir alles, oder? Vers 4. Eure früheren Freunde sind natürlich überrascht, dass ihr nicht mehr an ihren schlimmen Vergnügungen teilhabt und reden jetzt schlecht über euch. Schon mal erlebt, dass deine alten Kumpels dich nicht mehr wollen? Oder sagen, was ist mit der los? Spinnt die mit dem Jesus? Die dreht ja voll durch. Die ist religiös durchgeknallt. Die hat eine Spritze gekriegt von ihrer Sekte. Seitdem kannst du mit der nichts mehr anfangen. Die lästert nicht mehr, die schimpft nicht mehr, die raucht nicht mehr, die sauft nicht mehr. Die macht ja gar nichts mehr, was Spaß macht. Am Fasching kommt sie auch nicht mehr. Was haben wir früher gelacht? Und manchmal sitzt du daheim und denkst, was habe ich früher gelacht? War das Leben lustig ohne Jesus? Nein, es war es nicht. Es war die bitterste Pille, die man haben kann. Aber vergesst nicht, Vers 5, dass sie sich eines Tages vor Gott verantworten müssen, der alle Menschen, die Lebenden wie die Toten, richten wird. Also immer die Warnung, dass der Tag kommt, den nennt man auf Englisch Payday. Wie heißt der auf Deutsch? Zahltag. Ihr seid gut. Deshalb wurde die Botschaft sogar den Verstorbenen gepredigt, damit sie, obwohl ihr Körper mit dem Tod bestraft wurde, trotzdem im Geist ewiges Leben haben können. Ihr wisst, die Hölle, zwei Teile, das muss ich jetzt schnell machen, es war mal eine ganze Sonntagspredigt. Bevor Christus auferstanden ist, war die Hölle geteilt in zwei Teile, der gute Teil, der böse Teil. Im bösen Teil waren die, die verdammt sind, im guten Teil waren alle die, die vor dem Kreuz Gott nachgefolgt sind. Mose, Abraham, David, die waren alle im guten Teil. Als Christus in die Hölle ging, er ging in die Hölle, weil er für dich gestorben ist. Aber er selbst hatte keine Sünde. Und dann war er der Chef in der Hölle. Weil die konnten mit ihm nichts anfangen. Die durften ihn nicht strafen, weil er selber war ja sündlos. Und bezahlt hat er am Kreuz für dich. Strafe bezahlt, aber er selbst war sündlos. Und er ging in die Hölle und sagt zum Teufel, Schlüssel her. Ab jetzt bin ich der Chef in der Hölle. Und er hat alle aus dem guten Teil mit in den Himmel genommen. Der gute Teil der Hölle ist leer. Des Totenreichs. Ihr versteht mich, oder? Und denen hat Jesus 3 Tage lang gepredigt. Den Bösen genauso wie den Guten. Und die sind mit ihm aufgestanden. Kannst du nachlesen, als Jesus in Jerusalem umherging, haben sie viele Heilige gesehen. Die liefen durch Jerusalem. Spooky, hä? Ghost Rider 3. Aber das ist Gottes Werk, okay? Das haben wir abgehakt. 7. Das Ende der Welt kommt bald. Ihr wisst, 2 Tage, 1000 Jahre, 1 Tag. Sind gerade mal 2 Tage aus Gottes Sicht, gell? Seid deshalb besonnen klar in euren Gebeten. 8. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Wenn du mich verletzt und ich dich trotzdem lieb und sag, komm, der Martin meint's nicht so. Und ich sag, komm, alles gut. Was mache ich? Ich lösche die Schuld, die Strafe und das Böse aus mit der Liebe. Und die Liebe ist die einzigste Macht, die gegen das Böse gewinnt. Wenn du Böses mit Bösem vergeltest, kommt das nächste Böse. Das Böse bringt immer das Böse hervor. Aber die Liebe ist wie so ein Löschpapier, wie so ein Neutralisator. Wenn du Säure und Lauge mischt, wird's Wasser. was sich gegenseitig aufhebt. Wenn du mit der Liebe ins Böse kommst, löst sich's auf. Und es kann nicht mehr wirken. Es ist nicht mehr ätzend. Wo sind wir? 9. Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Du nimmst immer Engel mit auf. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Gaben, mit denen ihr einander dienen sollt. Seht ihr den Unterschied von der Denkweise? Viele kommen in die Gemeinde und denken, wer kann mir heute dienen? Du. Dir sage ich, mein Geld ist knapp, dann gibst du mir was. Und du lädst mich heute zum Essen ein. Und du kommst nachher nach Hause und putzt bei mir. So sind manche drauf. Aber das ist nicht, was hier steht. Hier steht, du sollst mit einer Gesinnung des Dienens kommen. Kannst vorher beten und sagen, Herr, wer braucht heute ein ermutigendes Wort? Wer braucht eine Umarmung? Wer braucht ein Lob? Wer braucht einfach mal ein Lächeln? Wisst ihr, wie gut ein Lächeln ist? Was ist mit meinem Lächeln? Wo ich noch Nachtschicht gearbeitet habe, ein ganzes Jahr Dauernachtschicht, bin ich morgens zum Bäcker. Jeden Morgen hat diese Kuh mich angegeifert. Irgendwann, ey, wow, alter Herr. Und dann bin ich nach Hause gefahren und reg mich über die auf, sag Gott, warum regst denn du dich auf? Sag, ja, weil die immer so unfreundlich ist. Willst du mal einen Spiegel, Thomas? Du bist unfreundlich, du gehst rein und ziehst ein Gesicht. Die reagiert nur auf dich. Puh, manchmal reg ich mich über Gott auf. Das ist aber ein bisschen eig direkt, ne? Und dann hat er gesagt, geh doch morgen früh mal rein und lächel die an. Dann bin ich rein, ganz freundlich, gesagt, guten Morgen. Und habe sie angelächelt und die so. Die war ganz, ganz perplex. Und dann auf einmal kam das Lächeln so ganz langsam hoch, weil die Muskeln waren ja schon lange nicht mehr benutzt. Und dann so, und dann, guten Morgen. Und ab da, warum mit unfreundlich? Ab dem, ja, die ist schon fast gewartet, bis ich komme. Guten Morgen. Und ich so, hot. Alter, das war eine Offenbarung für mich. Wenn das nicht Gott gewesen wäre, ich sage, glaub, du spinnst, du mach doch sowas nicht. Mein Verstand, das war früher ein großes Kraftwerk des Redens. Aber heute weiß ich, Gott ist gut. Amen. Halleluja. Und wo sind wir? 9, 10, 10, 11. Und das ist der letzte. Wenn jemand redet, dann redet er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Das ist eine Herausforderung. Ey, du Depp, komm mal her. Ach, das hat gerade Gott gesagt. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setze er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Siehst du, was Gott dir gegeben hat? Eine Energie und eine Kraft, um sich für andere einzusetzen. Dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehört für immer und ewig ihm. Amen. Nochmal zum Schluss. Wenn du die Entscheidung triffst heute Morgen oder du erstmal die Entscheidung triffst, eine Entscheidung zu treffen. Die endgültige Entscheidung musst du jetzt nicht treffen. Aber triff, wenn du jetzt so das Gefühl hast, ich möchte die Entscheidung dafür treffen, dass ich ein Leben lebe zur Ehre Gottes. Dann wird Verfolgung, Ablehnung wird kommen. Es werden Herausforderungen kommen, wo du dann denkst, hätte ich es nur gelassen. Aber wer dann durchbricht, könnt ihr euch erinnern, vom Gipfel umdrehen? Ihr müsst hochlaufen bis auf den Gipfel, dann kommt die echte Erleichterung, wenn es wieder runtergeht. Nicht umdrehen vom Gipfel. Das ist geschwindes Gefühl der Erleichterung, aber das ist die Lüge vom Teufel. Denn du gehst nicht vorwärts, du gehst rückwärts. Rückwärts gehen ist immer falsch. Ja, das bringt nichts. Sondern vorwärts müssen wir gehen. Und da ist der Weg. Und wenn du dich dafür entscheidest, dann bete ich jetzt mit dir. Und wir beten und sagen, Herr, ich entscheide mich heute Morgen, wirklich ein Leben zu deiner Ehre zu führen. Ich weiß, ich schaffe das nicht. Ich schaffe es nicht aus mir, ich schaffe es nicht aus meiner Kraft. Aber ich treffe heute Morgen die Entscheidung, dass diese Worte jetzt in mein Herz brennen, dass sie eingebrannt werden wie ein Brandzeichen, dass sie nicht mehr verschwinden, dass du mich erinnerst durch deinen Heiligen Geist, mir zeigst, dass ich mich entschieden habe, ein Leben zur Ehre Gottes zu leben. Und du zeigst mir, wie das praktisch aussieht. Du hilfst mir. Du zeigst mir, wo ich dich ja wirklich bekennen darf, wo ich dich groß machen darf. Bei Gläubigen, bei Ungläubigen, egal wo, egal wie. Und ich entscheide mich heute, dass mir die Verfolgung, die Ablehnung, dass es mir egal ist. Weil meine Liebe zu dir größer ist, als die Liebe zur Welt oder die Liebe zur Anerkennung oder die Liebe zum Lob, zum Ruhm. Jesus, ich liebe dich mehr. Und das ist die erste Entscheidung jetzt in diese Richtung. Ich entscheide, dich mehr zu lieben als die Welt, als das Geld, als Ruhm, als Position, als ein Titel, als Ehre, als Danke. Ich entscheide mich sogar heute Morgen, dass ich kein Lob mehr von Menschen annehme, sondern nur noch von dir, Jesus. Dass ich alles, was ich brauche, bei dir hole. Der Herr ist, ein für allemal, der Herr ist. Und egal, wie sehr mich Menschen enttäuschen, egal, wie sehr mich Umstände enttäuschen, du wirst mich niemals enttäuschen, Jesus. Du bist ewig treu. Alles, was ich brauche, ziehe ich von dir. Ich sage, du bist meine einzige Quelle. Ich schöpfe nicht beim Nachbar, ich schöpfe nicht bei Fremden, ich schöpfe nur bei dir. Du bist mein Brunnen. Du bist der, der mein Durst stillt.